So if you really love me.
Radio frei.
Check, check.
Realitätscheck bei Radio frei.
Unterdessen, das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Zu einer neuen Ausgabe dieses Magazins begrüße ich euch. Heute ist der 2. Juni, es ist kurz nach 9 oder kurz nach 18 Uhr. Mein Name ist Marie und ich stehe alle 2 Wochen hier. Ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden, denn wir haben einen bunten Blumenstrauß an Themen und Informationen, aber auch viel Musik dabei. Wer zufällig vor 2 Wochen gehört hat, hat da David Orban jetzt gehört vom Umweltamt zu einem großen Forschungsprojekt zu innerstädtischen Bahntrassen. Und darin geht es heute auch weiter. Ich bekomme Besuch aus der Fachhochschule und dem Bereich Stadt- und Freiraumplanung. Was die damit zu tun haben, das werde ich Sie fragen. Außerdem habe ich Medina Yilmaz besucht. Sie plant für den 4. Juli eine besondere Veranstaltung in der Barfüßerruine. Was sie dort macht und warum sie es am 4. Juli macht, das habe ich sie gefragt, ebenso wie es ihr geht in der aktuellen politischen Lage. Es gibt ein neues Kulturfragment, wie jeden Dienstag ein ausgegrabenes, abgestaubtes Etwas aus dem ehemaligen Schauspielhaus, was bei den momentanen Umbaumaßnahmen aufgetaucht ist. Über eine besondere Aktion des Kulturquartiers heute will ich euch auch informieren und wir steigen ein in eine neue kleine Podcast-Reihe, die vom Museumszwangsarbeit in Weimar produziert wurde. Es geht um Widerstand. Widerstand in der Nazi-Zeit, Hörgeschichten aus Thüringen. Und heute gibt es quasi die erste Folge. Es geht um Widerstand, der in Schmölln stattgefunden hat. Was das war, wer das war und wie das war, das hören wir dann hier in der ersten Folge. Musikalisch steigen wir ein mit Sophia Kennedy. Musik ist kein Krieg.
Kein Krieg, das Business ist abgebrannt. Nachts hinterm Pult klingeln die Kassen, Musikmaschinen am Strand von Ibiza. Musik ist kein Krieg. Sie schreit keine Zahl, sie ist anders als wir, schon immer da. Wir sind Verlierer und Gewinner, egal. Denn nachts, wenn du liebst, kannst du sie nicht hören? Musik.
Sophia Kennedy, Musik ist kein Krieg. Und ich habe es davor gesagt, wir steigen heute ein in eine achtteilige Reihe, immer dienstags hier zu hören, im Unterdessen Geschichten aus dem Widerstand in Thüringen. 12 Geschichten handeln von deutschen und zivilen ZwangsarbeiterInnen, Kriegsgefangenen sowie KZ-Häftlingen. Sie erzählen von einem Widerstehen, das Mut erforderte und mit Risiken verbunden war. Diese 12 Hörgeschichten widmen sich Menschen, die sich in Thüringen dem Nationalsozialismus widersetzt haben, trotz Überwachung, Repression und existenzieller Bedrohung. Es gibt eine projektbegleitende Installation bis Oktober in Weimar im Museum Zwangsarbeit, die diesen Podcast auch erstellt haben. Wir hören heute hier die erste Geschichte, die spielt in Schmölln, und was sich dort zugetragen hat, das gibt's hier gleich.
Ich glaube, dass Freiheit wie Luft ist, die man atmet. Ich musste atmen.
Widerstand. Hörgeschichten aus Thüringen 1939 bis 1945.
Er war nicht nur tapfer, Er war erfolgreich tapfer.
Ein Projekt der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora.
Die Erfahrung des Faschismus hat uns gelehrt, dass jede Diktatur, gleich welchen Vorzeichens, die Würde des Menschen zerstört.
Zu hören ab dem 8. Mai online unter widerstand.museum-zwangsarbeit.de. Oder noch bis zum 18. Oktober vor Ort im Museum Zwangsarbeit in Weimar. Schmölln. Und alle schauen zu.
Schmölln, Thüringen im Jahr 1940. In der Dampfziegelei Mehlhorn und Sohn arbeiten deutsche Frauen gemeinsam mit polnischen Zwangsarbeitern. Die Männer sind unterernährt und entkräftet und müssen notdürftig auf den Dachboden der Fabrik schlafen. Eine der deutschen Arbeiterinnen ist Elli Hofbauer. Sie ist verheiratet und Mutter von 3 Kindern. Regelmäßig bringt sie den polnischen Zwangsarbeitern Suppe auf den Dachboden. 2 weitere Frauen aus der Ziegelei, Martha Barth und Adelheid Winkler, schließen sich ihr an. Die Frauen sind vorsichtig. Elli Hofbauer bespricht sich mit ihrem Mann, der sich bei der Polizei erkundigt, ob eine solche Hilfe erlaubt sei. Dort erhält dieser lediglich die Auskunft, dass es seine Sache sei. Nach der Einführung der sogenannten Polenerlasse im März 1940, die den privaten Kontakt zwischen deutschen und polnischen Zwangsarbeitern verbieten, verschärft sich die Situation. Die 3 Frauen erhalten mehrere Warnungen, auch von der Polizei. Daraufhin ändert Elli Hofbauer ihr Vorgehen. Sie schickt nun ihre kleine Tochter, um die Suppe zu den polnischen Arbeitern zu bringen. Am 18. November 1940 werden Elli Hofbauer, Martha Barth und Adelheid Winkler verhaftet. Zeitgleich werden die polnischen Zwangsarbeiter Johann Sladek, Franciszek Owczarek und Antoni Lutzki festgenommen. Schmöllner Tageblatt vom 19. November 1940.
Zu einem Skandal sondergleichen kam es gestern Vormittag, als das Polizeiauto auf dem Markte vorfuhr und 3 Schmöllner Frauen und 3 Zivilpolen abförderte. In unglaublich kurzer Zeit war eine große Zahl von Menschen zusammengeströmt, die ihrem Herzen in lauten Pfui-Rufen und weiteren treffenden Ausdrücken Luft machte, sodass bald jedermann wusste, worum es sich handelte. 6 Polen sind in der Mehlhornschen Ziegelei beschäftigt und wohnen dort. Wiederholt ist der Kriminalpolizei der Verdacht aufgestiegen, bis sie jetzt plötzlich zugegriffen hat und das schmähliche Vergehen der gerechten Sühne entgegenführt. Eine der 3 Frauen ist Mutter von 5 Kindern, eine andere von 4. Alle 3 sind verheiratet. Der Mann der einen dient in der Wehrmacht und hat keine Ahnung von dem schändlichen Treiben seiner Ehefrau. Nun hat sich ihrer die Staatspolizei angenommen und wird ihnen die Strafe zumessen, die für solche Fälle gar nicht hart genug sein kann. Wir bringen diese Nachricht nur, um dieses würdelose Verhalten, das die 3 Frauen aus der deutschen Volksgemeinschaft ausschließt, gebührend zu brandmarken und als Warnung hinzustellen.
Die 3 Frauen werden ins Gefängnis eingeliefert. Bei den Verhören durch die Gestapo erfahren sie, dass ihnen Ehebruch vorgeworfen wird. Die Gestapo beschuldigt sie, regelmäßig sexuellen Kontakt mit den polnischen Männern gehabt zu haben. Vermutlich unter Zwang unterschreiben die 3 Frauen ein Schuldeingeständnis. Am 11. Dezember 1940 zieht ein Mann mit einer Glocke durch die Straßen Schmöllens. Er ruft die Bevölkerung auf den Marktplatz und kündigt an, dort gebe es etwas zu sehen. Dem Ruf folgt auch Rudolf Seifert, Rektor einer Schule in Schmölln. Er hält das Geschehen später in seinem Tagebuch fest.
Heute wurden die 3 ehrvergessenen und würdelosen Frauen, die kürzlich wegen ihres Verkehrs mit Polen verhaftet worden waren, öffentlich von der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Mit einem Schild vor der Brust, "Ich bin aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen", mussten sie an ihren ehemaligen Wohnungen vorbeimarschieren. Auf dem Marktplatz wurde ihnen auf einem Podium unter den Augen von Tausenden von Zuschauern das Haupthaar, der Stolz jeder deutschen Frau, geschoren.
Nach der öffentlichen Demütigung werden Elli Hofbauer, Martha Barth und Adelheid Winkler in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert. Eine von ihnen ist zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Ihr Kind wird ihr nach der Geburt weggenommen. Den älteren Kindern auch der anderen Frauen teilt man mit, ihre Mütter seien gestorben. Die polnischen Zwangsarbeiter Johannes Ladek, Franciszek Owczarek und Antoni Lutzki werden in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Etwa ein Jahr später, im Dezember 1941, werden sie gemeinsam mit 9 weiteren Polen in Bechstedt öffentlich hingerichtet. Polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der Umgebung müssen zur Abschreckung dabei zuschauen. Elli Hofbauer überlebt 5 Jahre im Konzentrationslager Ravensbrück. Nach ihrer Befreiung 1945 kehrt sie nach Schmölln zurück. Zu diesem Zeitpunkt ist ihr Mann bereits gestorben. Die 3 Kinder leben bei der Stiefmutter. Sie erhält das Sorgerecht zurück und lebt mit ihren Kindern zusammen. Zeitweise arbeitet sie sogar wieder in der Ziegelei. Heute erinnert in Schmölln eine Tafel am Marktbrunnen an die öffentliche Demütigung der 3 Frauen. Die Hinrichtung der polnischen Zwangsarbeiter wird nicht erwähnt.
Soweit die erste Folge in der Podcast-Reihe Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen 1939 bis 1945. Ab jetzt jeden Dienstag hier bei Radio Frei in der Sendung Unterdessen. Ihr seid bei Radio Frei, hört die Sendung unterdessen an diesem heutigen Dienstag, dem 2. Juni. In einem Monat ist schon Juli und das Wochenende vom 3. bis 5. Juli, das wird in Erfurt interessant. Es ist einiges los und an manchen Stellen in der Stadt wird es einigermaßen gruselig. Wo es nicht gruselig, sondern fröhlich, bunt und energiegeladen wird, das zumindest glaube ich, nachdem ich mit ihr gesprochen habe, ist eine Veranstaltung, die maßgeblich von Medine Yilmaz organisiert wurde. Sie lädt in die Barfüßerruine ein, um das Dasein zu feiern. Warum sie diese Veranstaltung plant, warum gerade am 4. Juli, warum sie sich nicht der Angst verschrieben hat und was an dem Abend passieren wird, das erfahren wir hier gleich in dem Gespräch mit ihr nach der nächsten Musik. An diesem ersten Juliwochenende, da ist viel los in der Stadt. Es gibt viele verschiedene kulturelle Veranstaltungen. Viele davon finden einfach so statt. Manche haben allerdings auch was mit dem AfD-Bundesparteitag zu tun, der in der Messe stattfindet. Und eine solche Veranstaltung ist die, die in der Barfüßerruine an dem Tag stattfindet. Organisiert wird sie von Medina Yilmaz. Hallo.
Hallo. habe ich das schon richtig angefangen? Also war das die Idee, die AfD kommt hierher und deswegen will ich was machen, oder wolltest du eh was machen und das ist zufällig auf dem Termin gelandet?
Nein, also um ehrlich zu sein, kam die Idee von Fabian Hagedorn und seinem Team. Und ich fand das ganz toll, dass die Barfüßerruine bzw. die Sommerkomödie gesagt hat, Medina, wir wollen an dem Tag ein Zeichen gegen die AfD setzen. Wir wollen aber auch, dass Menschen mit Migrationshintergrund ein Zeichen setzen. Kannst du dir vorstellen, an dem Tag etwas zu machen? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann hatte ich halt die Idee zu sagen, wir feiern unser Dasein, weil die AfD spricht immer über Remigration und dass wir zu viele sind und wie auch immer. Und zum einen bin ich ein bisschen müde. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, zur Demonstration hinzugehen und eben Gesicht zu zeigen und Protest zu zeigen. Aber ich bin davon ein bisschen müde, weil ich das, du kennst mich, das schon quasi Jahrzehnte mache. Und zum anderen dachte ich mir, Alter, ich störe, ich bin unbequem für dich, ich feiere mein Dasein. Ja? Wir feiern unser Dasein mit Migrationshintergrund und wir feiern das interkulturell. Und solange wir das auch noch können, ne, weil wir wissen nicht, was auf Deutschland zukommt in den nächsten Jahren, wie sich Deutschland politisch entwickelt, im Moment bekommen wir solche Bühnen und wir sollten einfach Sichtbarkeit und Haltung in dieser Form zeigen und warum nicht durchtanzen.
Solange wir uns kennen, und das ist schon eine ganze Weile, bist du immer schon engagiert, aktiv am Rödeln, überall bist du unterwegs, viel mit Blick halt auf Support von Geflüchteten oder migrantischen Menschen, auch Frauen. Und also ganz viel machst du. Warum machst du das? Also du kommst aus Berlin ursprünglich, bist dann irgendwann hier nach Erfurt gekommen. Große Frage, aber warum braucht es das hier?
Weil Resignation keine Alternative ist. Ja, weil die ganzen Revolutionen, also Veränderungen auch durch Menschen zustande gekommen sind. Und es bringt nicht zu sagen, die AfD wird gestärkt, sondern es muss auch eine breite Masse geben, auch wenn die AfD irgendwann an die Macht kommt, die zusammenhält, die vielleicht auch mal im Stillen zusammenhält, die aber auch mal gefeiert hat, die aber auch mal gemeinsame Erfahrungen gemacht hat. Nur das kann zusammenhalten. Wenn wir alle Angst haben und uns zurückziehen, werden wir auch keine gemeinsamen Lebensräume haben. Und dafür müssen wir zusammenkommen. Und ob das jetzt in Form des Tanzens ist, in Form des Protestierens ist, aber wir müssen einander Austausch haben.
Du hast es schon gesagt, wir dürfen nicht resignieren, keine Angst haben, aber wie geht es dir persönlich, dieser Begriff Remigration und auch alles, was da drumherum hängt, was die AfD ja auch schon seit Jahren erzählt, macht dir das persönlich Angst? Also ich nehme an, du fühlst dich gemeint, wenn die darüber sprechen oder dich und andere Menschen mit Migrationshintergrund oder wie man es sagen möchte. Und wie schaffst du es dann aber halt eben nicht zu resignieren?
Also wenn man die Historie betrachtet, sehe ich nicht nur mich gefährdet, sondern auch Menschen wie dich gefährdet. Mhm. Ne? Also um das mal so klar zu sagen, klar werde ich wahrscheinlich die erste Zielperson sein oder vom Aussehen her phänotypisch. Aber das, was die westdeutschen Linken und weltoffenen Menschen jetzt erleben, habe ich schon seit der Gründung der AfD in Thüringen. Also das, was sie quasi gerade durchmachen, habe ich schon vor über 10 Jahren durchgemacht. Und im Grunde genommen habe ich in dieser Zeit gelernt, dass Angst nicht die Lösung sein kann. Also ich habe irgendwann gelernt, mit dieser Angst umzugehen, beziehungsweise schwindet auch diese Angst. Und ich glaube, klar kann die AfD, wenn sie an die Macht kommt, viel machen, aber selbst die AfD ist auf Migration angewiesen. Selbst die AfD ist auf Fachkräfte angewiesen. Also ich sag mal so, zum einen, ja, es gibt Gefahren, ja, unsere Demokratie ist in Gefahr, aber zum anderen denke ich, selbst die AfD wird sich mäßigen müssen und die AfD wird spätestens dann zeigen müssen, dass sie mit den wenigen Ressourcen nicht viel anders machen kann als die aktuelle Bundesregierung. Wir müssen einfach sehen, diese konjunkturelle Hochphase haben wir nicht mehr. Ja, also diese wirtschaftliche Hochphase haben wir nicht mehr. So, es geht jetzt eben stagniert. Wir haben nicht mehr diese Kraft, diese Macht. Wir haben politisch nach außen nicht mehr diese Macht. Wir haben nach innen nicht mehr so viele Ressourcen. Aber es geht uns trotzdem als Land gut, ne, im Vergleich zu vielen Ländern auf dieser Welt. Aber es ist eine Verteilungsfrage. Und ich glaube nicht, dass die AfD dahingehend auch wird Schlimmes anrichten institutionell. Es wird mehr Rassismus geben. Aber diese Angst habe ich nicht, um ehrlich zu sein, dass ich abgeschoben werde oder so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht.
Okay, so, und eine Möglichkeit, die du siehst, ist quasi das Dasein zu feiern. So heißt auch der Abend am 4. Ja, Juli in der, genau, Barfüßerruine. Genau. Ne? Was passiert da?
Also wir kommen um 16 Uhr zusammen. Es kommen eine Folklore-Lehrerin mit ihren 2 SchülerInnen. Die werden quasi kurdische Folklore beibringen. damit man auch am Abend gemeinsam tanzen kann.
Sind das diese Kreistänze, die ich jetzt im Kopf habe?
Genau. Und die Idee kam auch von Judy, die auch in der Sommerkomödie engagiert ist. Es war so, dass wir abends immer nach den Theaterauftritten haben wir dann immer, ich habe auf mein Handy so Folkloremusik angemacht und habe ihnen diese Tänze beigebracht. Und wir haben dann abends immer getanzt. Ja? Dann hat sie gesagt, oh Medina, können wir nicht einen Kurs machen, dass dieser Tanz auch anderen beigebracht wird? Das war so eine schöne Erinnerung. Habe ich gesagt, ja klar, können wir machen. 16:30 bis 17:30 kommt halt eine Folklore-Lehrerin, also nicht ich, sondern eine Professionelle, und bringt das dann bei. Ab 18 Uhr haben wir eine wirklich sehr verrückte, aber auch eine politische Sängerin. Also diese Frau ist echt eine Maschine. Sie kommt aus Hamburg, Heja Netilk. Und Heja wird einen Live-Auftritt haben zwischen 18 und 19 Uhr, wird sie kurdisch Powermusik spielen. Und ab 19 Uhr wird DJ Ipek auflegen. Und dann haben wir alles Mögliche an Musik. Es gibt Aserbaidschan, es gibt Georgien, es gibt türkische Musik, kurdische Musik, afghanische Musik, persische Musik. Aber auch internationale Musik, weil halt einfach auch sehr viele deutsche Freundinnen und Teilnehmerinnen kommen werden. Genau, und maximal 400 Personen dürfen auch zu dieser Veranstaltung rein. Also genau, wir werden sehen. Das
läuft denn der Vorverkauf schon?
Ja, der Vorverkauf läuft. 200 Tickets sind bereits reserviert durch unsere Vereinsmitglieder und die Personen, die schon bereits davon wussten. 200 Tickets wurden freigeschaltet. Und wie viele Tickets aktuell noch im Ticketshop verfügbar sind, weiß ich nicht. Aber sehr viele, also es sind noch viele Tickets vorhanden.
Genau, also weil die Hälfte geht quasi jetzt schon weg und die andere Hälfte kann über die Touristinfo, also diese Ticketvergabestation, gekauft werden. Ich habe von einer bekannten Freundin gehört, die war bei einer ähnlichen Veranstaltung von dir im Café Nerli im letzten Jahr.
Ja.
Und als sie mir davon erzählte, da sind ihre Augen förmlich aufgeglüht.
Yeah.
Die war ganz, also als ich es noch erzählte, ganz beseelt und meinte, das war eine ganz besondere Energie oder für solchen Abend, gerade was auch dieses gemeinsame Tanzen angeht.
Yeah.
Du nickst jetzt schon. Yeah. Was macht das so besonders?
Ja, also erstens, dass das nicht politisiert ist, ne? Dass das offen für, weil ich meine, auch im Nahen Osten gibt es viele Kämpfe, ne? Also so kulturell und politischer Art. Erstens war das so eine Veranstaltung, wo man frei von Afghanistan, Syrien, Iran, Irak, alles mögliche. Da waren alle möglichen Frauen. Zweitens, es war eine Veranstaltung nur für Frauen. Und drittens, wir hören unsere Klänge hier in Thüringen zu selten. Also es gibt viele weltoffene Menschen, es gibt viele verschiedene Kulturangebote, Schauspielhaus, Kulturquartier, viele, viele andere Veranstaltungen, ne? Also auch hier Fête de la Musique oder so. Aber in all diesen Veranstaltungen hört man orientalische Klänge kaum. Und die Menschen fühlen sich dadurch halt nicht mitgenommen. Und wenn das dann ihre Klänge sind, wenn du ihnen einen Raum anbietest, wo ihre Klänge sind, wo ihre Kultur ist und wo sie als Frau sich entfalten können und auch mal das Kopftuch ablegen können, ja, dann drehen sie ab. Ne? So, also
die mir erzählte, war eine Kartoffel, eine Deutsche.
Ja.
Also das heißt, dieser Abend ist quasi für Leute, die diese Musik nochmal ganz persönlich kennen, aber auch für welche, die es nicht kennen.
Genau,
wenn ich's richtig
verstehe. Ja. Also wie gesagt, der Abend im Nerli war nur für Frauen. Hier haben wir es für Männer und Frauen. Und ja, also das zeigt auch, also viele, viele deutsche Freunde und Bekannte von mir, die schätzen auch diese Musik sehr, ne? Weil das einfach so rhythmisch ist, so du kannst halt mitschwingen und musst halt nicht viel machen und du wirst mitgenommen, ne? Also ich sag mal so, ich war zum Beispiel auf einer Hochzeitsfeier meiner Freundin, Libanesin, die hat einen Deutschen geheiratet. Es hat sehr, sehr lange gedauert, ehe die Deutschen aufgestanden sind und getanzt haben. Die mussten irgendwie 3 Bier trinken, ja, oder 3 Wein trinken, ehe sie aufstehen konnten. Bei uns brauchst du keinen Wein, auch keine, also ne, es muss nur ein bisschen Musik aufgedreht werden und schon drehen wir ab und wir brauchen auch keinen Alkohol, ne, dafür. Also irgendwie hat es vielleicht was Hormonelles, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall so. Und diese Form der Offenheit, das tut meinen deutschen Freundinnen gut, ne, oder meinen Bekannten, die dann sagen, ey, das ist zu toll, ne, man muss irgendwie gar nicht, ne, es muss gar nicht so steif sein, sondern es kann einfach nur losgehen und man kann tanzen und so sein, wie man ist.
Und so macht ihr das auch am 4. Juli, quasi eine besondere Form des Protestes, oder? Wie würdest du sagen, ist das Protest? Oder,
Ja, also wenn man es als Protest betrachten möchte, gerne als Protest, aber ich feiere mein Dasein. Ja. Also ich glaube, es ist dieses Protest, ich bin müde, also von Protest bin ich müde. Es ist natürlich eine Form von Protest, wenn ich sage, ich setze ein Zeichen gegen die AfD, aber ich gebe mir nicht viel Mühe, sondern ich bin gelassen, ich will tanzen. Ich habe immer nicht verstanden, warum die Kurden, die dann zu den Demos gegangen sind, immer so getanzt haben, aber ich habe irgendwann verstanden, sie schöpfen ihre Kraft für die Demonstration und für diese Haltung aus den Tänzen, weil dieser Tanz einfach verbindet. Und wir müssen Verbundenheit fühlen, damit wir auch Protest zeigen können. Und ich versuche, diese Verbundenheit noch beizubehalten oder für manche dann auch zu wiederherstellen oder wiederherzustellen oder aber überhaupt erst entstehen zu lassen.
Wir machen eine kurze musikalische Pause, natürlich mit Musik von Hejan Ertürk, die an dem Samstag auch da sein wird. Sie hat schon früh in der Türkei für kurdische Kultur und Selbstbestimmung Musik gemacht und sich stark gemacht. Mittlerweile ist sie in Hamburg und hat hier mit dem kolumbianischen Musiker Rico Danta zusammen ein Projekt gegründet, wovon wir jetzt hier Musik hören, so oder so ähnlich auch am Samstag, dem 4. Juli in der Barfüßer-Ruine in Erfurt. Und den zweiten Teil des Gesprächs mit Medina hören wir hier gleich.
Es gibt ja über 30%, die hier leben und halt bei der AfD ihr Kreuzchen machen. Ja. Das ist vielleicht nochmal was anderes als AfD-PolitikerInnen selbst. Mhm. Wie siehst du das? Also gerade bei Verbundenheit unter den eigenen oder Freunden und Freundinnen ist das eine, aber wie, weiß ich nicht, so dieses, du kommst ja auch in deinem Leben viel rum, sprichst viel mit Leuten, hast du für dich deinen Weg?
Ich muss sagen, ich habe letztes Jahr eine sehr, sehr große Solidarität von einer Kommilitonin erfahren, ihre Eltern wählen die AfD. Und sie ist sich nicht so sicher. Und ich muss sagen, ich merke immer mehr Menschen, also so, die auch ich in meinem Umfeld kenne, jetzt nicht so im engen Freundeskreis sind, dass sie auch die AfD aus verschiedenen Gründen wählen. Im Gegensatz zu, also früher verurteile ich sie nicht mehr, sondern ich versuche, Räume zu schaffen, in denen wir wenigstens ins Gespräch kommen, damit sie sich mäßigen. Weil ich glaube, auch das ist wichtig, ne? Und auch zu sehen, dass es Gründe gibt, warum sie die wählen, ob die rational sind, irrational sind, wie auch immer. Aber ich glaube, ich habe einfach gelernt, bei allem Respekt, dass es diese Brandmauer gibt. Wir werden sie auf Dauer nicht aufrechterhalten können. Wir haben vielleicht auch von vornherein eine ganz andere Art, eine andere Kultur haben müssen, vielleicht, um mit ihnen zu sprechen. Ich weiß es nicht. Am Ende haben wir es nicht geschafft. Punkt. Ja, ich sehe es auch so. Und ich versuche das zumindest in meinem Umfeld zu ändern. Und ich will nicht Menschen verurteilen, dass sie die AfD wählen, sondern ich will ihnen sagen, guck mal, er sagt das so. Ne? Guck mal, du wählst, aber überleg mal, ne? Das und das. Und ich war gestern auf einer Veranstaltung, da waren auch in Gera, da waren auch viele AfD-WählerInnen. Ja? Und ich bin mit ihnen ganz normal ins Gespräch gekommen. Es ging um Bildung und Frauenrechte. Und es gibt Themen, wo wir uns einig sind. Ne? Also es gibt halt bestimmte Bereiche, viele Lebensbereiche eigentlich, wenn es nicht um Politik geht, nicht um diesen Kreuz geht, dass wir eigentlich trotzdem viele gemeinsame Nenner haben können. Und ich glaube, das muss man sehen, das muss man ihnen auch zeigen. Und wenn man sie immer ausgrenzt, dann wird man sie langfristig immer gegen sich hetzen und das ist nicht produktiv und das ist auch nicht Diplomatie. Ich spreche hier nicht von Diplomatie, sondern ich habe gelernt, diese Menschen weniger zu verurteilen.
Ein Blick vielleicht in die Zukunft. Du hast gesagt, du glaubst nicht, dass die AfD das durchziehen kann, was sie plant, aus unterschiedlichen Gründen. Wenn wir jetzt sehen, Sachsen-Anhalt wählt dieses Jahr, die Prognosen verändern sich gerade nicht so groß. Thüringen, weiß ich nicht, wie es beim nächsten Mal aussieht. Ich kenne viele Leute, die sagen, wenn die AfD hier an der Regierung ist, dann gehe ich. Bleibst du, also wenn du frei entscheiden kannst?
Ja. Also am Anfang habe ich immer gesagt, ich gehe auf gar keinen Fall. Also ich bleibe, ja. Egal was kommt, ich sag mal, bis sie nicht sagen, hier, du gehst, bleibe ich oder ich nicht gezwungenermaßen gehen muss, bleibe ich, ja. Weil das keine Lösung ist. Und ich sag's nochmal, wir leben nicht mehr in 1933. Wir haben internationale Strukturen. Wir haben so viele Lebensmittel in den Supermärkten, die aus dem Ausland kommen. Wir haben, die Bäckereien funktionieren nicht mehr ohne Menschen mit Migrationshintergrund. Die Krankenhäuser funktionieren nicht mehr ohne sie. So viele Dienstleistungsbereiche funktionieren ohne Menschen mit Migrationshintergrund nicht. Aber nicht nur Dienstleistungen, sondern auch viele, viele andere Bereiche. Ich glaube nicht, also die AfD... Es ist natürlich einfach, in der Opposition groß reden zu haben. Ja? Und es hört sich vielleicht auch ein bisschen böse an, aber manchmal wünsche ich mir auch, dass sie in dem einen oder anderen Bundesland endlich mal regieren, damit sie zeigen können, was sie anders machen. Ja? Aber selbst wenn es auf Bundesebene kommt, es wird Unruhen geben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Land, in dem 30-40% fast Menschen mit Migrationshintergrund leben, ich kann mir das nicht vorstellen, dass 33 wiederkommt. Die ganze Welt rückt nach rechts, also viele rücken nach rechts und 60% der Weltregionen sind gar nicht demokratisch. Heißt nicht, dass es dort besser ist, ja, aber wir als Demokraten schaffen es, also entweder schaffen wir es, unsere liberale Demokratie zu erhalten, oder aber wir schaffen es, wenigstens solidarisch zu werden, wenn sie dann an die Macht kommen. Und ich glaube, an unserer Solidarität, an unserem Gemeinschaftsgefühl müssen wir jetzt arbeiten. Wir dürfen uns nicht zurückziehen. Wir müssen Räume finden, in denen wir zusammenkommen. Und sei es drum, dass es dann keine Fördergelder mehr gibt, dann müssen wir Spenden sammeln. Dann müssen wir einander unterstützen. Und das ist das so. Das ist mein Plädoyer auch an alle, dass sie einfach nicht resignieren. Ja, dass sie was machen, weil resignieren bringt nichts. Bringt nicht weiter. Und wenn wir uns psychisch kaputt machen, dann haben wir auch keine Kraft zu kämpfen. Ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit hochmotiviert bin. Ich habe auch meine Tiefphasen. Aber bringt nichts. Ja, also ich bin froh, dass ich da wieder raus bin. Aber wie gesagt, ich war schon viel früher da drin. Ja, weil ich habe früher von Anfang an gesagt, ey, diese Partei ist gefährlich. Und die sagt, ah Mann, Medina, hör doch mal auf. Die haben mich Aktivistin genannt, ja, weil ich auf die Straße gegen die AfD. Du weißt, wir waren ja zusammen auch vor dem Landtag, ne, vor 14 Jahren. Wann waren die, dann kamen die an die Macht, irgendwann vor 14 Jahren oder so. Da haben die gesagt, ach, die spinnt doch, die Frau. Ne, so, ach, die paar Deppen. Nein, ja, es ist am Ende so gekommen. Und ich sag mal, je schlechter es Deutschland geht, desto stärker wird die AfD werden. Aber ich wünsche es mir mittlerweile, dass sie in dem einen oder anderen Bundesland mal regieren und dann zeigen, was sie können. Weil in Sonneberg, der Typ, der hat nichts erreicht. Ne? Der ist noch nicht mal bei Veranstaltungen oder so. Den siehst du nirgendwo, der da als Landrat gewählt wurde. Ist nicht. Ja, so, was hat er denn in Sonneberg geändert? Wie viele hat er dann abgeschoben? Werden sie in Thüringen auch nicht schaffen. Selbst ein Höcke wird es nicht schaffen. Ich werde vielleicht angefeindet werden, bestimmte Menschen werden in Visier genommen werden oder wie auch immer Menschen, die sich engagieren, die sichtbar sind. Aber vielmehr, ich glaube nicht, dass sie erreicht werden. Sie werden natürlich institutionell einiges kaputt machen. Ja, aber dann sollen sie das auf Bundesebene sehen, was dann auf sie zukommt. Dann sollen sie das auf der Mikroebene erleben und wenn ihnen das recht ist, dann sollen sie sich auch auf der Makroebene antun. Ich meine, das Ansehen Deutschlands ist nicht mehr so, wie sie einst mal war. Und wenn sie dadurch noch was machen wollen, dann sollen sie. Ja, es werden aber auch viele Migranten gehen. Viele Fachkräfte werden hier dann nicht bleiben. Die werden dann in Länder ziehen, wo sie willkommener geheißen werden.
Und für die bleiben, lohnt es sich, solidarische Strukturen aufzubauen. Das machst du unter anderem mit der Veranstaltung am 4. Juli und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Du hörst ja da nicht auf.
Nein, ich höre auf gar keinen Fall. Ich mache weiter, solange ich atmen kann, also solange ich mich auch ein bisschen bewegen kann. Ich muss auch gesund sein, ja, weil ich war letztes Jahr krank. Ich weiß auch, was Gesundheit bedeutet. Aber natürlich mache ich weiter. Wir müssen weitermachen. Und ich sage noch einmal, nicht jeder muss eine Veranstaltung organisieren. Nicht jeder muss eine Demo organisieren. Es reicht schon, eine geistige Verbundenheit aufrechtzuerhalten. Sei freundlich, wenn du draußen bist. Guck, ne, also sei offen. Schau dich um. Wo brauchen Menschen irgendetwas? Sind es die Schulen? Sind es, keine Ahnung, auf Arbeit? Dass man mit Menschen darüber redet, dass man sich nicht auskennt. Es gab in den letzten Jahren, seit der sogenannten Flüchtlingsbewegung, ja, so viele Themen, die gespalten haben. Also bist du für Migration, bist du gegen Migration? Bist du Corona-Befürworter, Impfbefürworter, Impfgegner? Bist du für Ukraine, gegen, für Russland oder für die Ukraine? Dann haben wir jetzt Iran-Krisen. Die eine Krise kommt nach der anderen und viele Menschen fühlen sich resigniert. Corona hat leider auch viel kaputt gemacht. Ja? Also die Corona-Zeit hat auch Menschen leider psychisch destabilisiert. Nichtsdestotrotz, und dann gibt es halt auch noch die sozialen Medien, die Menschen sind voll überflutet mit irgendwelchen Reizen. So, und ich würde mir für alle wünschen, einfach mal kurz innezuhalten und sich Räume zu schaffen, in denen man einfach mal runterfahren kann und dann sagen kann, okay, was brauche ich? Und wir brauchen alle, egal wie individuell wir leben, wir sind auf soziale Kontakte angewiesen. So, und dafür brauchen wir eine soziale Verbundenheit. Und diese soziale Verbundenheit kann nur passieren, wenn man es auch nachhaltig macht, wenn man es auch dauerhaft macht. Und das ist es. Und das muss nicht, wie gesagt, in Form von Protest sein. Das kann in Form dadurch sein, dass man zu demselben Bäcker geht, dass man sich immer unterhält mit den anderen, ne? Dass man einfach Anschluss hat. Mhm. Und wenn man einen sozialen Ausgleich hat, dann ist man auch offen für viele andere Sachen.
Die Leute, die bei dir bei der Veranstaltung waren am 4. Juli, wenn die nach Hause gehen, wie geht's denen dann? Was wünschst du dir?
Ich sag dir was. Was hat die eine gesagt? Die eine hat mir gesagt, nach Dezember der Veranstaltung, sie meint so, das hat meine Seele noch mindestens 3 Wochen genährt. Und das gebe ich Ihnen mit, das verspreche ich Ihnen, mindestens 4 Wochen. Also zumindest bis Ende Juli.
Danke, Medina.
Gerne, gerne.
Musik, die ihr, wie ihr sie so oder so ähnlich am 4. Juli in der Barfüßerruine erleben könnt. Wir feiern unser Dasein, heißt die Veranstaltung, über die ich eben mit Medina Yilmaz gesprochen habe. Wenn ihr das so im Internet sucht, kommt ihr auch zu Informationen und Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis zum 4. Juli ist es noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt gerade mal Anfang Juni und immer am 1. Juni-Wochenende findet 20 Kilometer von Erfurt entfernt in Arnstadt das Jazz-Weekend statt. Und wir machen jetzt quasi einen räumlichen und musikalischen Ausflug in das diesjährige 32. Jazz-Weekend vom 4. bis 7. Juni an unterschiedlichen Orten in dieser kleinen Stadt. Und wir hören mal Musik von Fola Dada. Das ist eine Pop- und Jazzsängerin, die auch erst kürzlich den Jazzpreis gewonnen hat. Sie spielt mit ihren MitmusikerInnen am Freitag das Hauptkonzert in der Oberkirche. Wir hören The More I See You.
The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you.
So klingt Fola Dada hier in einer Aufnahme mit der SWR Big Band am Samstag und das stimmt nicht, am Freitag beim Hauptkonzert des diesjährigen Jazz Weekends in Arnstadt in der Oberkirche in Arnstadt live zu erleben. Am Donnerstag geht das Festival schon los. Im Hof der Kneipe Kulisse spielt eine junge Jazzband. Am Freitag dann das Hauptkonzert. Am Samstag gibt es das Prinzenhof Open Air. Der Prinzenhof ist so ein schöner alter Innenhof in der Stadt. Dort spielen zwei Bands und
und am Sonntag gibt es dann am Vormittag auch nochmal Musik. Wir verlassen dieses Jazz-Weekend und Arnstadt wieder mit einer Musik von Yin Yim, auf jeden Fall einer progressiven, rockenden Jazz-Formation aus dem Kölner Raum. Die spielen am Samstag bei diesem Prinzenhof Open Air in Arnstadt.